Vis-à-vis.
Herr Wittenberg, Sie sind Vorstandsvorsitzender der EDIS in Fürstenwalde, sind als Stromversorger für einen Großteil Brandenburgs verantwortlich und Mecklenburg-Vorpommerns und haben maßgeblich damit zu tun, all die erneuerbaren Energien, die hier in der Region produziert werden, auch an den Mann zu bringen. Was ist dabei das größte Problem?
Und wir haben sehr viele erneuerbare Energien, die an unser Netz angeschlossen sind. Derzeit rund 16 Gigawatt an installierter Leistung. Und wir haben einen Verbrauch zur Spitzenzeiten von rund 2,3 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine deutliche Überspeisung. Wir produzieren also mehr Energie, als wir in unserer Region benötigen. Und dafür brauchen wir eine Menge Netzausbau. Wir haben unsere Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren. Wir kommen vor 5 Jahren von Investitionsvolumina von rund 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr haben wir 300 Millionen Euro in die Netze investiert. Und die Tendenz ist da deutlich steigend.
So, und jetzt will die neue Bundesregierung die Netzentgelte abschaffen oder stark reduzieren. Löst das bei Ihnen Panikattacken aus?
Nein, das tut es nicht. Und ich glaube, die Bundesregierung möchte auch die Netzentgelte nicht abschaffen. Aber es ist richtig, dass wir mit dem Blick nach vorne ein besseres Augenmerk auf die Kosteneffizienz der Energiewende setzen. Das haben wir in den letzten Jahren, dort hatten wir einen Rahmen, in dem das nicht ganz so der Fall war. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Anschubsprozess für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert, nämlich genau die 16 Gigawatt sind so zustande gekommen. Es ist jetzt aber klug und auch richtig, dort genau hinzuschauen, wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten. Und was ich verstanden habe und was ich derzeit höre von der neuen Bundesregierung, möchte sie genau diesen Weg gehen.
Das heißt aber, wenn Netzentgelte reduziert würden, dass Sie weniger Einnahmen hätten. Sie sind ja de facto diejenigen, die mit diesem Geld das Netz zur Verfügung stellen, das benötigt wird. Wo müsste dann das Geld herkommen?
Ich glaube, klar ist, dass wir weiterhin deutliche Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands benötigen werden. Das ist auch klug und das ist auch richtig. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie können wir den Netzausbaubedarf auf das notwendige Minimum reduzieren. Das heißt, wir haben einen Netzausbaubedarf, aber dieser muss bestmöglich gering gehalten werden. Was da zum Beispiel helfen würde, sind Allokationssignale für erneuerbare Energien. Das soll heißen, dass erneuerbare Energien gerade dort installiert werden, an denen Netzkapazität noch zur Verfügung ist, beziehungsweise der Netzausbau in einer sehr absehbaren Zeit dann auch wirklich erfolgen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den Prozess des Ausbaus des Netzes maßgeblich beschleunigen. Wir haben hier sehr komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren. Dort müssen wir ran, um möglichst zügig die Netzkapazität dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Das heißt aber auch, dass man eigentlich vor allem da aktiv werden müsste, wo Sie es aktuell nicht sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen, wo massiv Strom benötigt wird, wo diese 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien auch tatsächlich ankommen. Können Sie da als Unternehmen einen Beitrag leisten oder liegt das komplett außerhalb Ihrer Verantwortung?
Ja, das heißt vor allem, dass Erneuerbare dort installiert werden, wo sie noch aufgenommen werden können. Ich hatte von den 16 Gigawatt heute gesprochen. Wir haben derzeit Anträge für weitere 220 Gigawatt an erneuerbaren Energien an unserem Netz auf dem Tisch liegen. Wir wissen, die werden nicht alle kommen. Da sind teilweise Doppel- und Dreifachzählungen dabei. Aber lassen Sie davon 10% oder 15% kommen, dann haben wir einen weiteren Wachstum bis hin zu 45 Gigawatt an unserem Netz. Und das ist volkswirtschaftlich effizient abbildbar. Dementsprechend gibt es auch in unserem Netzgebiet und auch in unseren Bundesländern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durchaus Regionen, an denen noch Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, dort sollte es allokiert werden. Und natürlich, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, muss man sich insgesamt Gedanken machen, ob insbesondere an den Stellen, an denen die Energie auch benötigt wird, dass dort weitere Anreize geschaffen werden.
Inzwischen wird auch sehr stark darüber gesprochen, dass die erneuerbaren Energien im System verkraftbar sein müssen. Das heißt ja, wenn man das weiterdenkt, dass man den Strom, den man produziert, vor allem auch erstmal irgendwo speichern können muss, um ihn dann abzurufen, wenn man ihn benötigt. Steigt die EDIS selber in das Energiespeichergeschäft ein?
Nein, die EDIS wird das nicht machen, aber Sie haben natürlich recht, dass wir uns zur Systemverträglichkeit einfach Gedanken machen müssen. Das heißt, Anlagen, die an unser Netz angeschlossen werden, müssen systemdienlich bzw. netzdienlich ausgerichtet sein. Und ein Punkt dabei sind ganz klar Speicher. Aber auch Speicher können aus einer Netzsicht sehr positiv wirken, wenn sie netzdienlich, systemdienlich eingesetzt werden. Sie können aber auch netzbelastend wirken, wenn sie rein marktwirtschaftlich eingesetzt werden. Und was wir momentan sehen, wir haben sehr viele Speicheranfragen, rund 40 Gigawatt an Speicheranfragen allein in unserem Versorgungsgebiet. Diese werden aber alle rein marktdienlich betrieben. Das heißt, es wird ein Arbitragehandel stattfinden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich speichere ein bei sehr geringen Energiekosten, speichere aus bei sehr teuren Energiekosten. Damit verdient man Geld. Das ist aber nicht unbedingt netzdienlich.
Was würden Sie dann als die bessere Lösung ansehen, wenn es nicht nur rein betriebswirtschaftlich gedeckt werde? Wie würden dann die Investoren trotzdem auf ihre Gewinne kommen?
Naja, wir brauchen ein Modell, in dem die Netzdienlichkeit einen Wert hat. Soll heißen, wenn ich einen Speicher an eine gewisse Stelle ins Netz integriere, muss für den Speicherbetreiber es wirtschaftlich sein, diesen Speicher im Sinne des Netzes zu betreiben. Und damit muss er das Geld verdienen. Das haben wir heute nicht. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht, beziehungsweise nur im sehr geringen Umfang. Und dementsprechend ist der Rahmen noch nicht vorhanden. Und dementsprechend steigen Speicherbetreiber da auch nicht drauf ein.
Ist das etwas, was im Koalitionsvertrag steht?
Also vieles, was wir derzeit von der neuen Regierung sehen und was auch im Koalitionsvertrag steht, kann wirklich in eine gute Richtung gehen. Dort sind Themen wie Synchronisation von erneuerbaren Energien und Netzausbau verankert. Dort ist das Thema Netzdienlichkeit und Systemdienlichkeit von Anlagen verankert. Und unter diesen Überschriften, was anderes kann man in einem Koalitionsvertrag natürlich schlecht schreiben, aber unter diesen Überschriften lassen sich all diese Punkte eben auch subsumieren. Insofern ist die Hoffnung, dass es dort in die richtige Richtung geht.
Nun ist unter der alten Bundesregierung der Erneuerbare-Energieausbau massiv vorangetrieben worden, auch wegen der Gaskrise, wegen anderer externer Faktoren, die massiv gewirkt haben. Wie bewerten Sie das, was in den letzten dreieinhalb Jahren passiert ist?
Zuallererst muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Wie anfangs schon gesagt, ist in den letzten Jahren sehr stark auf installierte Leistung incentiviert worden. Also je mehr Leistung ans Netz installiert wurde, desto besser. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Ein anderes Schlagwort, das immer eine große Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Die spielt auch im Netzausbau eine große Rolle. Was sind da die Maßnahmen, mit denen Sie dafür sorgen, dass das Netz stabiler ist?
Ja, wir investieren massiv in unsere Netzinfrastruktur, sowohl in die konventionelle Technik, aber gerade auch in die digitale Technik. Und die digitale Technik insbesondere auf den niedrigen Spannungsebenen, also der Niederspannung, der Mittelspannung, in der Hochspannung sind wir schon sehr digital.
Niederspannung ist vor Ort in meiner Straße.
Die Niederspannung ist quasi so die 30er-Zone und die Mittelspannung, wenn man so möchte, die 50er-Zone, genau vor Ort bei Ihnen in der Straße. Und was machen wir dort? Wir setzen digitale Ortsinstallationen ein. Das ist der Übergang von der 30er-Zone auf die 50er-Zone, wenn man so möchte. Dort setzen wir Sensoren ein und auch Aktoren, dass wir von Ferne schalten können, um den Netzzustand in nahezu Realtime zu erfassen. Und das machen wir sehr intensiv. Wir haben eine gewisse Vorreiterrolle hier in Deutschland. Wir haben derzeit über 1700 Messpunkte in diesen Ortsnetzstationen. Wir treiben den Smart Meter Rollout voran. Wir haben ca. 7000 intelligente Zähler, die uns auch Zustandsdaten vom Netz geben. Und aus dieser großen Anzahl an Informationen ziehen wir Rückschlüsse für A, unsere Planung, aber B, auch für den Realbetrieb, um das Netz bestmöglich und effizient auslasten zu können.
Und das heißt dann, dass der private Photovoltaikanlagenbesitzer runterreguliert wird, wenn zu viel Sonne scheint?
Das kann perspektivisch passieren. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, sowohl für die Einspeisung, Sie haben die privaten PV-Anlagen angesprochen, als auch für die Abnahmeseite, für die Lastseite, zum Beispiel Wallboxen, dass der Netzbetreiber dort die Möglichkeit hat, in kritischen Netzsituationen, ganz wichtig, nur in kritischen Netzsituationen, Dimmen zu regulieren. Das heißt, es wird runtergeregelt auf ein Maß, dass das Netz stabil bleibt und dass wir die Versorgung so auch dauerhaft sicherstellen können, gewährleisten können.
Das Thema Netzsicherheit spielt eine große Rolle. Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr den Anschlag auf dem Strommasten bei Tesla. Gibt immer wieder Diskussionen über die Resilienz, also die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch der elektrischen Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird. Glauben Sie, dass Sie da gut aufgestellt sind?
Sie haben recht, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. und sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe, aber das ist bei uns ein großes Thema und wir versuchen natürlich, unsere kritische Infrastruktur bestmöglich dort zu schützen.
Wenn wir so viel Strom zu viel haben in Brandenburg, heißt das, dass das ein idealer Ort ist, um neue Rechenzentren anzusiedeln, die wahnsinnig viel Strom benötigen, oder andere Industrie auch hier in der Region anzusiedeln, weil die Energieversorgung jederzeit gewährleistet werden kann?
Genau, das ist die andere Seite der Medaille, dass man mehr aus Netzsicht gesprochen Last, also Verbrauch, dann eben auch in diese Region heranzieht. Sie müssen aber an der richtigen Stelle sein, also aus Netzsicht an der richtigen Stelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, wir versorgen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im Speckgürtel von Berlin sehen wir gerade eine massive Anfrage auch nach neuen Last von neuen Bezugskunden. So viel, dass wir dort sehr gut auch hinschauen müssen, was das Netz eben dort noch hergibt. In anderen Regionen in unserem Versorgungsgebiet ist das noch nicht so. Also insofern, wenn man das etwas verteilen könnte, wäre das aus Netzsicht sehr positiv.
Also Sie wären für Rechenzentren in Eberswalde oder Fürstenwalde und nicht unbedingt im Speckgürtel?
Ja, Fürstenwalde ist schon noch fast Speckgürtel. Also wir haben aber durchaus Regionen, wenn man weiter in den Norden nach Brandenburg geht oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch wesentlich ländlicher geprägt sind und in dem noch wesentlich mehr erneuerbaren Energien sind als der Speckgürtel, ich sag mal, in einem Radius von rund 100 Kilometer um Berlin herum.
Herr Wittenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.